und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen.
Heute diskutieren für euch
Joachim Labenz aus Siegen
und Ahmed Mardisch aus Hannover. In der heutigen Folge geht es um die Verstopfung. Und viele Patienten sitzen vor einem und sagen, ich habe selten Verdauung, aber immer die Abführmittel nehmen, ist doch schädlich. Das ist letztlich ein häufiges Thema in unserer täglichen Praxis. Und ja, Jochen, wie steigst du da ein? Also Patient sitzt vor dir, wie einleitend gesagt, sagt, ja, das funktioniert irgendwie nicht gut. Abführmittel will ich aber eigentlich auch nicht nehmen. Mein Hausarzt sagt, das kann ich jetzt und darf ich nicht so lange nehmen. Wie ist da so deine Herangehensweise? Und vielleicht eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang, ist es nur ein Problem des älteren Patienten?
Nein, also die Verstopfung oder Fachausdruck Obstipation kommt in jedem Lebensalter vor. Es ist, glaube ich, schon tendenziell eine gewisse Zunahme mit dem Alter zu beobachten. Das hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Aber das, was ich zunächst mal mache, ist, dass ich mir genau erklären lasse, was denn das Problem ist. Denn Obstipation und Obstipation, das ist ja nicht das Gleiche. Und die Vorstellung, was jetzt normal ist hinsichtlich des Stuhlgangs und was nicht, das ist durchaus sehr unterschiedlich. Also ich möchte gerne wissen, wie häufig pro Woche finden denn Stuhlentleerungen statt? Ist die Stuhlentleerung einfach oder müssen sich die Patienten dabei quälen? Ist der Stuhl besonders hart? Kommt es zu Blutungen im Bereich des Darmausgangs oder zu Schmerzen, zum Beispiel durch Einrisse? Also ich möchte ganz genau wissen und verstehen, was denn das Problem des Patienten ist. Und da ist man immer wirklich erstaunt, was denn so als Verstopfung alles bezeichnet wird. Für mich ist das der erste Schritt und das ist auch der erste Schritt dann in Richtung, wie geht's denn weiter mit diesen Patienten. Wie machst du das? Machst du bei Patienten, die dir Verstopfung schildern, in welcher Form auch immer, wie geht's weiter? Diagnostik, ja oder nein? Probatorische Therapie? Was machst du da, Ahmed?
Also ich glaube, wenn Verstopfung sich einstellt, vorher nicht da war, kommen wir um Diagnostik nicht herum. Ich glaube, das müssen wir zeitnah auch durchführen und das ist allen voran natürlich neben den Basisdiagnostika oder diagnostischen Maßnahmen natürlich vor allem die Koloskopie. Wir müssen einfach bösartige Dinge ausschließen, weil das wäre fatal, wenn wir da irgendwie mit einer Therapie einsteigen und diese Diagnose verzögern. Dann ist es aber auch erstmal an Diagnostik genug. Und was ich auch im Rahmen der Koloskopie und Koloskopie vorbereite, eigentlich ganz gut finde, ist, dass sie ja schon mal der erste Schritt, der Darm ist entleert. Und dann, wenn der Darm sauber ist und wir haben nichts Schlimmes gefunden und wir sagen, es ist eine funktionelle Obstipation, dann haben wir ja im Grunde genommen den Darm entleert und dann können wir mit einer Therapie einsteigen. Und die Verstopfungstherapie ist ja auch eine Stufentherapie und die neben den allgemeinen Maßnahmen können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was das so sein kann bei der Verstopfung, sind natürlich in der ersten Stufe die Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe, insbesondere ja die Flohsamenschalen, die indischen, im Grunde genommen die Faserstoffe, die wir dann therapeutisch einsetzen, machen Sinn, wenn der Darm entleert ist, dass man damit startet. Also was häufig nicht funktioniert ist, man hat einen verstopften Darm und wir fangen dann mit den Ballaststoffen an, dann wird die Last dann noch größer und die Patienten bekommen Beschwerden. Und das kombiniere ich oder ist dann der Start auch meiner Therapie mit den Ballaststoffen. Aber man muss eben wissen, dass eben die entsprechenden Ballaststoffe natürlich durch Vergärungsprozesse auch viel Luft produzieren können. Und es gibt viele Patienten, die Ballaststoffe dann auch nicht vertragen. Und dann ist der nächste Step natürlich oder dann muss der nächste Schritt gegangen werden in der Therapie. Aber vielleicht nochmal zur Diagnostik. Ist die Koloskopie auch für dich die wegweisende Diagnostik oder machst du da auch nochmal Diagnostik, die so ein bisschen zeigen, ob der Darm träge ist oder nicht?
Also das steht nicht ganz vorne. Für mich ist immer die erste Frage, die kann ich wirklich einigermaßen zuverlässig zwischen Obstipation, Verstopfung, der Darm arbeitet zu langsam und Entleerungsstörung unterscheiden. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, um von vornherein in die richtige Richtung zu gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das unterscheiden kann, aber hundertprozentig sicher bin ich mir da an dieser Stelle nicht. Wenn es eine Obstipation ist, natürlich die Darmspiegelung gehört dazu. Ein bisschen ist das natürlich auch altersabhängig, wann man sie einsetzt. Je älter die Patienten sind, desto eher mache ich das natürlich. Ganz wichtig auch, Obstipation betrifft ja häufiger Frauen. Die gynäkologische Untersuchung, die gehört für mich obligat dazu. Es gibt ja ganz gute Untersuchungen, dass Darmbeschwerden, die als Reizdarm interpretiert werden, durchaus Vorboten eines Ovarialkarzinoms sein können. Deshalb gehört das für mich auf jeden Fall dazu. Ansonsten, wenn die Koloskopie dann einmal gemacht ist, und das ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde da höchst selten eine Erklärung für die Obstipation. Es ist im Wesentlichen eine Ausschlussdiagnostik. Ja, das muss man den Patienten, glaube ich, auch so sagen. Sie erwarten sich natürlich die Erklärung für die Verstopfung aus der Darmspiegelung. Das kann die Darmspiegelung aber nicht geben. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, das wird mitunter ein bisschen in die falsche Richtung getrieben, dass man den Patienten nicht irgendwo sagt, ja, sie haben einen besonders langen Darm oder da waren scharfe Abwinklungen oder ähnliche Dinge, die dann so interpretiert werden, dass man vielleicht diese Verstopfung operativ behandeln könnte. Das kommt ja gelegentlich vor. Das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Es geht ja im Wesentlichen um den Tumorausschluss und nichts anderes. Die erweiterte Diagnostik kommt bei mir nur dann zum Einsatz, wenn ich tatsächlich mit den Allgemeinmaßnahmen und auch mit Abführmaßnahmen keinen wesentlichen Erfolg habe. Machst du das obligat vorher, dass du eine Transitzeitmessung machst?
Nee, das kommt bei mir sehr weit hinten. Ich glaube, so bei ausgeprägten Störungen und bisschen der Wunsch auch manchmal des Patienten irgendwie so nachzuweisen, habe ich denn jetzt einen trägen Darm oder nicht, da kann man mal so ein Transitmessung mit dem Hintentest machen. Es ist ja so, dass die Patienten dann Röntgendichte, also Kapseln schlucken, in denen sind röntgendichte Marker und das über 6 Tage und am 7. Tag macht man dann eine Röntgenuntersuchung, zählt die Marker und das macht dann der Radiologe im Übrigen und multipliziert das und hat dann eine Transitzeit, die dann so um 60 Stunden ist und wenn sie dann natürlich sehr, sehr lang ist, ist das ein Hinweis für eine Transitstörung, also einen verlangsamten Slow Transit, sagen wir. Aber im Übrigen, das sind nur 25% der Verstopften. 75% haben einen normalen Transit, obwohl sie das Symptom der Verstopfung haben. Insofern mache ich das wirklich nur in Ausnahmefällen. Der Test ist einfach, das muss man auch ehrlicherweise sagen, also wenn Patienten da jetzt drauf bestehen. Was der Test im Übrigen aber durchaus liefern kann, ist so ein bisschen die Unterscheidung, Obstipation im Rahmen der Obstipation oder ist da eine Entleerungsstörung unten im Enddarm bei der Entleerung, weil dann sammeln sich nämlich alle Kügelchen im Enddarm oder im Becken und dann kann man auch rein jetzt so, zumindest mal hat man den Hinweis, um dann vielleicht den Weg der Entleerungsstörung weiter zu begehen oder dann eben die Verstopfung als verlangsamten Transit zu behandeln. Das ist auch klar. Es gibt aber so viele Mythen zu dem Thema Verdauung und Verstopfung und ich glaube, da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir dort vernünftig aufklären. Ja, Patienten oder die Empfehlung heißt ja dann immer, sie müssen mehr trinken, dann wird das schon. Ist das letztlich auch das, was dir häufig entgegengebracht wird, dass der Hausarzt vielleicht dann auch sagt, trinken Sie mehr oder die Empfehlung aus der Allgemeinheit kommt, mehr trinken und dann ist alles gut?
Ja, also das hört man relativ häufig. Das ist eben diese Ballaststoffe, die sind in allen Köpfen drin und nach meiner Erfahrung werden häufig noch Weizenklei und Leinsamen genommen, was schwierig zuzuführen ist und was vor allen Dingen blähend ist. Davon rate ich meistens ab. Also wenn, sollte es eine ballaststoffreiche Ernährung sein und die von dir eben schon erwähnten Flohsamenschalen, die haben bei mir einen hohen Stellenwert. Was das Trinken angeht, viel hilft viel, gilt da glaube ich nicht, sondern natürlich sollte man auch nicht zu wenig trinken, das ist ganz richtig, aber der Effekt bei der Obstipation ist doch sehr begrenzt, würde ich sagen. Und ich empfehle als Trinkmenge immer diese Regel 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine ganz gute Regel. Und dann haben die Patienten eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung, Elektrolytversorgung. Und für den Darm ist es dann wahrscheinlich auch ganz hilfreich. Aber dass man das im Sinne einer Dosis-Wirkungsbeziehung aufschlüsseln könnte, das geht nicht. Es sei denn, man nimmt die Spüllösung für die Darmvorbereitung zur Koloskopie. Da spielt dann auch die Menge eine Rolle. Aber ansonsten mache ich das tatsächlich nicht. Wo ich viel Wert drauf lege, ist auch körperliche Bewegung. Ich glaube, dass körperliche Bewegung bei Verstopfung durchaus hilfreich ist und das gehört bei mir auch immer zu den Empfehlungen bei den Allgemeinmaßnahmen, sofern körperliche Bewegung von den Patienten auch erbracht werden kann. Das ist ja bei älteren Patienten dann auch nicht immer so ganz einfach. Hast du noch weitere Tipps so aus dem allgemeinen Bereich, was man dem Patienten an die Hand geben kann?
Ja, ich glaube, wichtig ist in gewisser Weise das Toilettentraining, wie man so schön sagt. Also es gibt ja so einen Tagesrhythmus, Tages-Nacht-Rhythmus, was die Darmbeweglichkeit angeht. Und wir haben im Grunde genommen die höchste Beweglichkeit im Sinne einer Motilität in den Morgenstunden. Wenn wir dann was gegessen haben, was getrunken haben, dann kommt der Darm in Bewegung. Und da ist es einfach wichtig, dass gerade auch Patienten mit Obstipation sich auch morgens die Zeit nehmen. Ich glaube, wir leben natürlich in einer stressigen Welt und Zeit ist ein rares Gut und dann die Patienten setzen sich auf Toilette 1-2 Minuten und wenn dann nichts passiert, dann stehen sie wieder auf, weil sie dann vielleicht den Druck nicht verspüren. Und das ist so ein Kreislauf, der ist nicht gut, weil natürlich dann im Laufe des Tages die Beweglichkeit dann eher nachlässt und sich das dann so ein bisschen steigert, das Problem. Also Patienten müssen sich morgens dann programmiert zur festen Zeit, zur gleichen Zeit die Zeit nehmen, dann auch mal 10, 15 Minuten. Natürlich das Pressen vermeiden. Der Winkel, wie man auf Toilette sitzt, spielt eigentlich eine wichtige Rolle, aber in unserer quasi westlichen Welt. Mit den normalen Toiletten ist das schwierig umsetzbar. Also sich hinknien, das ist dann eine sportliche Übung, die schwierig ist. Aber wenn man ehrlich ist, ist das für den Stuhlgang eigentlich sehr gut. Kann man schwierig umsetzen. Aber das wäre für mich nochmal ein ganz wichtiger Tipp in diesen ja, stressigen Zeiten, dass die Patienten sich dann auch die entsprechende Zeit nehmen. Am Ende, bei dem wirklich verstopften Patienten kommen wir um eine konsequente Therapie nicht herum. Und die konsequente Therapie heißt, sie wird immer natürlich wie ein Mythos verteufelt, was aber absolut unberechtigt ist. Das ist einfach die Laxantientherapie. Das sind die Abführmittel, die milden Abführmittel. Und es gibt ja eine Leitlinie zur Verstopfung unserer Fachgesellschaft, die auch nochmal aktualisiert wurde. Und da ist eigentlich sehr schön aufgeführt, dass wir ein Stufenschema haben. Wir haben gerade über die allgemeinen Maßnahmen gesprochen. Also Sport, Normalisierung der Trinkmenge, Toilettentraining etc. Die zweite Stufe sind dann die Ballaststoffe, so sie denn von den Patienten vertragen werden. Und dann kommen schon die Abführmittel. Die Laxantien, wie das Natriumpicosulfat oder das Bisacodyl. Und das sind auch entgegen des Mythos extrem oder sehr, sehr gut verträgliche Therapien, die mit einer Therapiebreite überhaupt keine Probleme bei den Patienten machen. Im Gegensatz zu allen anderen Therapien ist diese Therapie dann aber eine Dauertherapie. Was wir häufig erleben ist, dass die Patienten das einnehmen, das funktioniert auch und dann ist aber auch sofort wieder absetzen und meinen, es funktioniert auch alleine. Und dann ist es so ein Auf und Ab. Also die Verstopfung stellt sich wieder ein, dann nehmen sie Abführmittel, bis sich das alles wieder gelöst hat. Das strengt auch die Patienten durchaus an. Und diese Wellen und dieses Auf und Ab, das gilt es zu vermeiden, indem man einfach eine konsequente, langfristige Therapie, niedrigstmögliche Dosis der Substanzen dann versucht, so dass man einen täglichen oder umtägigen Stuhlgang hat, einen weichen Stuhlgang. Und das führt wirklich zu einer deutlichen Verbesserung oder Normalisierung auch der Lebensqualität. Und ich glaube, jeder weiß das ja auch selbst, ne? Langer Flug etc., so die habituelle Obstipation, die dann schon auch manchmal mühsam sein kann. Und wenn man das aber als Dauerproblem hat, dann sind die Patienten sehr geplagt. Und da müssen wir konsequent mit unseren Empfehlungen dann auch versuchen, die Mythen zu beseitigen. Unglücklicherweise ja nicht nur, dass man in der Laienpresse diese Mythen liest. Es sind auch viele Ärzte, die das so vermitteln. Und da müssen wir natürlich dann Aufklärungsarbeit leisten. Und da kriegt man im Grunde genommen 80% der Patienten mit dem Problem der Verstopfung gut in den Griff. Aber nicht alle. Also wir haben dann auch noch Patienten, da funktioniert das nicht gut. Was wären da dann deine nächsten Schritte? Ist das auch dein Vorgehen, was ich da gerade so ein bisschen breiter und ausführlicher erklärt habe?
Also ich habe noch immer einen Tipp für die Stuhlentleerung. Also diese Sitzposition, die wir haben, die ist ja eigentlich nicht gut. Ja, das hat etwas mit dem Aufrichten und der Anatomie des Darms zu tun. Man kann sich einen Hocker unter die Füße machen, dann kommt man in diese Sitzposition, die für die Darmentleerung leichter ist.
Guter Tipp.
Das ist so ein Tipp, was man durchaus machen kann und was dem einen oder anderen doch geholfen hat, insbesondere wenn die Entleerung das Problem ist. Aber ansonsten bin ich da völlig bei dir. Ich versuche, die Allgemeinmaßnahmen irgendwo auszuschöpfen, wohl wissend, dass das im Regelfall nicht zur Lösung des Problems führt. Die meisten Patienten haben das ja schon in irgendeiner Art und Weise ausprobiert und kommen erst dann, wenn das nicht genügt. Der Einsatz von Abführmitteln ist negativ belegt bei den Patienten. Ja, das macht abhängig, die schädigen den Darm, das kann ich doch nicht auf Dauer nehmen. Das wird wirklich ganz konsequent bedient durch alle möglichen Aussagen und Publikationen und Online-Medien. Und da ist es mir ganz, ganz wichtig, klarzumachen, dass das eben nicht der Fall ist, wenn man die modernen Substanzen, die wir heute haben, einsetzen. Und ich versuche das dann sehr systematisch zu tun und den Patienten klar zu machen von Anfang an auch, das wird auf eine Dauertherapie hinauslaufen. Und ich versuche dann auch immer Therapieziele zu definieren. Wo wollen wir denn hin mit unserer Therapie? Muss ich jeden Tag Stuhlgang haben? Reicht es vielleicht auch dreimal die Woche Stuhlgang zu haben? Wie stelle ich das ein? Und dass das ähnlich ist wie bei einem Blutdruck oder bei einem Diabetes, das ist ein Problem, das wird nicht von selber weggehen und das wird man wie andere Erkrankungen, die chronisch sind, einstellen müssen. Und da haben wir doch eine ganze Menge an Dingen zur Verfügung, die man einsetzen kann. Was wählst du denn so aus? Gibt es da für dich Differentialtherapien, dass du sagst, meinetwegen der junge Mann, wo es relativ selten ist, der würde dieses von mir kriegen? Oder wie machst du das konkret? Oder geht das nach Schema F?
Nee, es geht schon relativ nach Schema F, aber Jochen, du hast meine Frage nicht beantwortet. Du musst mir ja noch sagen, was machen wir denn, wenn die 80% die Laxantien nehmen, da funktioniert das, 20% vielleicht nicht. Was geht's denn dann weiter?
Also das, was ich mache, wenn ein Laxans nicht funktioniert, ich kombiniere. Ja, also das ist das, was ich tue, dass ich zwei unterschiedliche Wirkprinzipien kombiniere und wenn das auch nicht hinhaut, die Koloskopie ist durchgeführt. Das sind so Patienten, wo ich dann ganz gerne den Hintentest mache, was wir eben schon besprochen haben, dass wir uns einmal angucken, wie ist denn die Passage der Radiomarker durch den Verdauungstrakt? Gibt es da Probleme? Ist der Darmtransit zu langsam, also der Darm zu träge? Oder wie man in Patientensprache dann auch gerne sagt, der Darm gelähmt oder handelt es sich vielleicht doch eher um eine Entleerungsstörung oder was ja auch nicht ganz selten ist, eine Kombination von beiden, eine Obstipation plus eine Entleerungsstörung. Da wäre für mich dann der Zeitpunkt gekommen, das zu machen. Also Kombinationsbehandlung mache ich noch, danach käme erweiterte Diagnostik. Und jetzt bist du dran.
Jetzt hast du mich, ne, am Wickel. Ja, Differentialtherapie gibt's per se jetzt nicht. Wir haben die Laxantien, die wir alle kennen, die gut verträglich sind, die setzen wir ein, Kombination klar, aber wenn das dann nicht wirkt, auch mit den allgemeinen Maßnahmen, die wir natürlich dann noch zusätzlich haben, dann haben wir ja noch so zwei Substanzen, die wir dann dazugeben können oder auch alleinig. Das ist einmal das Prokalopril. Das ist ein die Beweglichkeit förderndes Medikament. Es setzt an bestimmten Rezeptoren an und fördert die Beweglichkeit. Und das setzt sich erstmal primär als Monotherapie an. Und manchmal kombiniere ich es dann durchaus mit Laxantien, weil es fördert die Beweglichkeit. Vielleicht ist dann die Stuhlkonsistenz dann noch ein bisschen fest und die macht man dann mit einem Laxans weich, so in der Kombination. Das ist das eine und dann gibt es noch das Linaclotid. Das ist etwas, was letztlich die Flüssigkeitssekretion des Darmes fördert, sodass dann Flüssigkeit in den Darm geht und dann den Stuhl weich macht und gleichzeitig wirkt es auch über Schmerzrezeptoren und nimmt auch noch den Bauchschmerz. Das ist dann eher so bei einem Reizdarm mit Verstopfung dann das Medikament. Und das sind dann die beiden Substanzen, die dann quasi als Reservetherapie quasi dann zum Einsatz kommen, wenn die herkömmlichen Laxantien dann nicht gewirkt haben. Und wie gesagt, diese Substanzen kann man dann auch mit Laxantien kombinieren, wenn es alleine eben auch nicht ausreicht. Das ist dann schon so ein bisschen tricky. manchmal, man muss sich da natürlich systematisch auch dahin bewegen. So, das ist ja im Algorithmus wie so eine Leiter, die ich hochgehen muss. Und ja, da gibt es immer die Diskussion Probiotika. Ist das was, was man auch machen kann bei der Verstopfung oder ist das eigentlich eher beim Durchfall?
Also erstaunlicherweise ist es eher bei der Verstopfung und nicht beim Durchfall diese Substanzen wirksam. Grundsätzlich ist es so, dass Probiotika bei mir einen hohen Stellenwert haben und nicht nur nach bestimmten Leitsymptomen eingesetzt werden, aber man sollte sie bei der Obstipation auf keinen Fall vergessen. Nach meiner Erfahrung werden sie da extrem selten eingesetzt, haben aber oft eine ganz, ganz gute Wirkung. Ich habe da nochmal eine Frage an dich, was die Dinge mit Prucalopril und Linaclotid angehen. Also Prucalopril setze ich persönlich eigentlich nur dann ein, wenn ich tatsächlich auch Hinweise auf einen verzögerten Transit habe. Das heißt, bevor ich das einsetze, würde ich auch ganz gerne einen Hintentest sehen, der mir etwas zeigt. Und meine Erfahrungen mit der Monotherapie mit Prucalopril sind nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also bei mir läuft es im Regelfall immer auf eine Kombination hinaus. Beim Linaclotid haben wir das Problem, dass es von den Krankenkassen ja im Regelfall nicht übernommen wird, dieses Präparat. Und das spielt für mich tatsächlich dann eine Rolle, wenn, sagen wir, der Reizdarm vom Obstipationstyp im Vordergrund steht. Machst du in der Praxis diese Differentialdiagnose zwischen Reizdarm vom Obstipationstyp versus Obstipation alleine? Ist das für dich relevant oder ist das eher akademisch?
Das zweite würde ich sagen, ist eher akademisch, weil letztlich, was ist denn jetzt so akademisch die Definition? Reizdarm vom Obstipationstyp ist ja Reizdarm, also sprich Bauchschmerz plus Verstopfung. Die funktionelle Obstipation ist halt nur die Verstopfung ohne Schmerz. Aber wir sind uns ja einig, wenn der Darm verstopft ist, dann drückt's überall, dann habe ich Blähungen und ja, also insofern sind die Übergänge fließend. Also daran würde ich es nicht festmachen. Also man kann jeden Obstipierten auch in Richtung eines Reizdarms mit Obstipation definieren und umgekehrt. Und insofern bin ich dann schon auch ein Freund des Linaclotids an diesen Stellen. Du hast gesagt, ja, es wird von den Kassen nicht übernommen. Man kann aber dann einen Antrag stellen. Blöderweise gibt es das nur als 3-Monats-Packung. Und wenn es nicht gut vertragen wird, dann ist da die Packung mit diesen vielen, vielen Tabletten. Aber das ist ja dann sowieso auch nur in der Situation, wenn vieles eben nicht gewirkt hat. Also wir sind dann schon auch im Reservebereich, wenn man so will. Zum Prucalopril hast du ja gesagt, na, wirkt nicht immer so gut. Ja, das stimmt schon, man muss es dann häufig kombinieren. Ich starte ja in der Regel mit 1 Milligramm und steigere das dann auf 2 Milligramm. Ich glaube, was man den Patienten immer erklären muss, dass so in den ersten 3 Tagen, und das muss man erklären, weil sonst setzen sie es ab, immer ein bisschen Übelkeit und Kopfschmerz passiert, weil das natürlich auch nach, diese Substanz geht auch in, nach zentral und macht diese Wirkung. Und wenn man dann die Behandlung macht und nach 3-4 Tagen hört das aber von alleine wieder auf. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Und wenn man mit 1 Milligramm startet und dann auf 2 Milligramm pro Tag geht, dann ist das noch milder vom Ablauf. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Im Übrigen, Prucalopril, du hast ja gesagt, dann machst du einen Hintentest als Basis für die Therapie. Ist auch, finde ich, natürlich ein gangbarer Weg, weil wir dann auch so ein bisschen die Idee haben, ist es Slow Transit oder ist es Normal Transit? Aber jetzt so rein regulatorisch, übernimmt es die Kasse oder nicht, ist das nicht Bedingung. Also man kann auch, wenn Laxantien nicht wirken, dann haben wir die Indikation, das muss man natürlich dokumentieren mit den Laxantien, die Indikation, jetzt können wir Prucalopril einsetzen. Man muss nicht immer den Hintentest machen, aber es ist natürlich dann ein guter und wichtiger Hinweis, gibt es vielleicht noch ein Defikationsproblem, dem man dann auch nachgehen muss. Das ist im Grunde dann so auch mein Vorgehen.
Vielleicht noch eine letzte Frage an dich in diesem Zusammenhang. Gibt es auch Operationsindikationen für dich bei Obstipation?
Oh, kritisches Thema. Nee, ist wirklich kritisch, weil da sind wir uns, glaube ich, einig, da natürlich auch viel gemacht wird, was natürlich total unsinnig ist. Und du hast ja, glaube ich, einleitend gesagt, dieser in der Darmspiegelung beschriebene, sehr lange und gewundene Darm, der dann gar nicht selten mal dazu führt, dass auf einem Chirurg auf die Idee kommt zu sagen, naja, dann nehmen wir doch mal die S-Schleife raus, der ist doch verlängert und dann ist doch alles gut. Das funktioniert nie. Also die Verstopfung geht nicht weg. Es gibt ganz, 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 ganz seltene Fälle bei ausgeprägten Beschwerden, bei denen eine Operation notwendig wird. Aber dann ist es immer der komplette Darm. Und da ist es einfach wichtig, die Indikation, also die Notwendigkeit, muss in einem Zentrum gestellt werden. Und was man unbedingt vor so einer Operation, wenn die überhaupt in Frage kommt, obwohl man da wirklich extrem zurückhaltend ist, immer ausgeschlossen werden muss, ob nicht die Darmabschnitte, die ja im Bauch bleiben, also Dünndarm und Zwölffingerdarm, Magen, ob die nicht auch eine Bewegungsstörung haben. Und wenn das nämlich der Fall ist, nimmt man den Darm raus, die Beschwerden bleiben aber. Und das muss man natürlich unbedingt vermeiden. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, am besten nein, keine Operation. Und in extrem seltenen Fällen, und dann muss die Indikation wirklich in hochspezialisierten Zentren gestellt werden, damit dann auch natürlich das Outcome, also das Ergebnis, gut wird nach so einer Operation.
Was können wir von der Vibrationskapsel erwarten?
Oh, habe ich noch kein Gefühl. Was sagst du?
Ich weiß es nicht.
Klingt spannend, aber muss man einfach mal die Studien abwarten. Da kannst du vielleicht mal kurz erklären, was damit gemeint ist?
Ja, das sind ja so zu schluckende Kapseln, die eben über Bewegung die Darmtätigkeit anregen oder anregen sollen. Es wird auf den Kongressen, wird es ein bisschen gehypt momentan. Ob es wirklich dann am Ende das hält, was es verspricht, wissen wir auch nicht. Das werden wir dann sicherlich nochmal in einer neuen Podcast-Folge bearbeiten können. Aber momentan ist es sicher noch keine Routinetherapie, die zur Verfügung steht, aber es gibt eben halt interessante Ansätze in dieser Richtung.
Ja, spannender Abschluss. Das war's für heute auf der Verdauungscouch. Unser Thema war heute Verstopfung. Ich habe nur selten Verdauung, aber immer die Abführmittel nehmen ist doch schädlich. Und wir haben in diesem Zusammenhang einiges diskutiert und fachlich eingeordnet und wir haben gelernt, dass die Verstopfung in jedem Alter vorkommen kann und dass wir nach der Diagnostik dann eine konsequente Therapie einleiten müssen, die neben den allgemeinen Maßnahmen vor allem als wichtige Säule die konsequente Laxantientherapie bedeutet, die wir dem Patienten auch näher bringen müssen und ihm auch die Angst nehmen müssen, so eine Therapie, die dann auch eine langfristige Therapie ist, dann auch entsprechend durchzuführen. Wir bedanken uns für euer Interesse, hoffen, dass ihr etwas Neues erfahren habt und vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch selbst mitnehmen konntet. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch.
Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.